Die grüne Steuerkeule, worauf sich Immobilieninvestoren künftig einstellen müssen. Die Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen hat sich bereits für die Zukunft positioniert. Insbesondere das Steuersystem soll gerechter werden, weshalb insbesondere die Immobilienbesteuerung in den Blick genommen wird. Darum geht es hier und darum, wie diese Vorschläge einzuordnen sind. Das ist unser Thema heute in der 1a-Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Heute reden wir also über das neue Positionspapier der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Was ist der Hintergrund? Welche Änderungen soll es für Wohnungsunternehmen geben und wie ist dies zu bewerten? Was soll sich für Kapitalanleger ändern? Die steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren haben wir im Podcast hier schon einmal verteidigt. Was hat sich an dieser Position geändert oder hat sich etwas geändert? Gibt es auch einen Vorschlag zu den Share Deals und bedeuten höhere Steuern für Vermieter nicht immer auch am Ende höhere Mieten? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute, ihr habt es im Titel gelesen, es hört sich ein bisschen an wie eine Provokation. Ist es auch, inhaltlich auch für uns durchaus. Wobei, naja, kommen wir zu den Inhalten vielleicht einfach zu späterer Stunde in diesem oder zu fortgeschrittener Minutenzahl in diesem Podcast. Zunächst einmal müssen wir natürlich den Populismus aus den politischen Papieren auf wissenschaftliche Füße stellen. Und dafür haben wir ihn hier und dafür schätzen wir ihn sehr. Herzlich willkommen, unser berühmter Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Die grüne Steuerkeule. Das natürlich, jetzt muss ich mich ganz besonders zusammenreißen, hier nicht sinnlos loszuhetzen. Wir wollen das Ganze heute einfach mal ganz genau auf die Füße stellen, ja, auf die überprüften Füße stellen, die sozusagen übrig bleiben, wenn alles das, was da links und rechts an Wortgewalt noch mitformuliert wurde, weggeschält wurde. Und das tun wir heute. Es geht also um ein Positionspapier der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Und vielleicht starten wir da, wo das Ganze angefangen hat, nämlich warum reden wir eigentlich drüber? Was ist der Hintergrund?
Naja, letztlich geht es um eine sehr frühzeitige Positionierung im Bundestagswahlkampf. Der ist ja gar nicht mehr so weit hin. Ja, es geht so langsam, glaube ich, schon fast los. Und die Grünen positionieren sich relativ knapp, beziehungsweise relativ früh, nicht knapp, aber relativ früh, für das Thema. Knapp sind aber zum Beispiel die Haushaltsmittel. Ja, deswegen nimmt man das Thema Besteuerung in den Fokus und sagt, naja, was können wir denn in der Besteuerung rausholen? Wo können wir vielleicht auch gefühlte Ungerechtigkeiten schließen, um tatsächlich mehr Haushaltsmittel einzunehmen, um dann Spielraum für Investitionen zu haben. Das ist letztlich der Gedankengang, der bei diesem Papier im Vordergrund steht. Und da ist tatsächlich die Immobilienbesteuerung ganz vorne drin. Und im Wesentlichen ist dieses Papier erarbeitet worden von der Bürgerinitiative Finanzwende, die wiederum gegründet wurde von Gerhard Schick, ehemaliger Bundesabgeordneter der Grünen, sehr, sehr kundiger Finanzkenner. Und bei Finanzwende arbeitet unter anderem mittlerweile auch Anne Brohr-Hilker. Der Name sagt einem vielleicht was. Das ist die Staatsanwältin, die sich um die Cum-Ex-Geschäfte gekümmert hat. Und es ist vor einiger Zeit durch die Presse gegangen, dass sie da aufgegeben hat, weil sie sagt, der Staat gibt da nicht genug Gas und es wird nicht genug getan, um hier Aufklärung zu erreichen. Und die ist jetzt auch bei Finanzwende. Also durchaus Leute, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen. Umso spannender ist es eben, diese Vorschläge eben auch mal durchzugehen.
Wenn du darüber sprichst, dass der Prolog sozusagen enthält, wir haben nicht genug Haushaltsmittel, wir suchen investive Mittel, da könnte man natürlich an der einen oder anderen Stelle eine Frage dran haben, aber wir reden jetzt heute wirklich nur über die Steuerpolitik und nicht so sehr über die Sinnhaftigkeit von dem, was sie ja durchaus an der Regierung beteiligt sonst so betrieben haben. Könnte man ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch hinterfragen, aber lass uns erst nochmal reingehen. Du hast gesagt, eine Ahnung haben sie. Das ist ja immer gefährlich, wenn jemand den vermeintlichen Anstrich bekommt, dass er Ahnung hat. Dann könnte man auch noch ernst genommen werden und am Ende hat man dann doch die ganze Ideologie in den Gesetzen. Aber lass uns mal reingehen, ganz konkret. Welche Änderungen soll es für Wohnungsunternehmen geben? Was wir davon halten, besprechen wir vielleicht dann. Aber erstmal, was soll denn jetzt getan werden? Also wer soll alles zur Kasse gebeten werden?
Naja, die Wohnungsunternehmen sind sehr prominent vertreten und es wird vor allen Dingen kritisiert, dass Immobiliengesellschaften, die ausschließlich vermögensverwaltend tätig sind, also das heißt, die das tatsächliche Kerngeschäft Vermietung betreiben, von der Gewerbesteuer befreit sind, was ihre Mieteinnahmen angeht. Die müssen also nur Körperschaftssteuer zahlen auf die Gewinne, während eben andere Körperschaftssteuer plus Gewerbesteuer bezahlen müssen. Also das heißt etwa 29% Steuern. Da ist tatsächlich ein Punkt dran, das muss man sagen. Es ist nicht ganz klar, woher eigentlich diese Regelung kommt. Tatsächlich ist die in den 1920er Jahren mal erlassen worden, dass eben gerade Wohnungsunternehmen in dieser schwierigen Krise nach dem Ersten Weltkrieg dann von der Besteuerung, der Gewerbebesteuerung befreit worden sind. Tatsächlich ist da durchaus ein Punkt dran, dass man sagen kann, naja, das ist schon ein großes Problem oder was heißt eine gewisse Ungerechtigkeit gegenüber vielen anderen Unternehmen. Ich glaube allerdings, das ist eine Maßnahme, da werden sie relativ schwierig drankommen, weil das betrifft natürlich auch zum Beispiel die ganzen kommunalen Wohnungsgesellschaften, ne? Und die werden da sicherlich auf die Barrikaden gehen und das sicherlich nicht akzeptieren. Aber inhaltlich ist da aus meiner Sicht schon ein gewisser Punkt dabei.
Genau, die Frage ist also, wie viele Leute nehmen oder in wie viel strukturierten Immobilienbesitztümern gibt es denn diese Anomalie? Ha, das war das Wort, was ich suchte. Also wie groß ist sozusagen der Marktanteil, von dem reden wir darüber echt über eine relevante Anzahl von Wohnungsbesitztümern, die so verpackt sind? Oder ist das eigentlich eher wieder so eine populistische Randerscheinung? Ich finde, das müssen wir so ein bisschen mit hinzusehen.
Naja, also es geht hier um die Vonovia, es geht um die LEG, die alle diesen Vorteil haben. Es geht um die gesamten kommunalen Wohnungsunternehmen, die ja immer noch, ich glaube, so um die 2 Millionen Wohnungen halten. Es geht letztlich auch, glaube ich, um Genossenschaften. Müsste ich nochmal gucken, aber ich glaube, auch Genossenschaften sind betroffen. Es geht um viele private Wohnungsunternehmen und es gibt natürlich auch viele Private, die so viel Wohnungsbestände haben, dass sie eine eigene Wohnungsgesellschaft gegründet haben. Also all diese trifft es. Das ist schon eine große Branche. Also von daher würde ich das Thema nicht kleinreden. Und es geht natürlich auch um viele Gewerbeimmobiliengesellschaften, ja, auch die haben diesen steuerlichen Vorteil. Das heißt, es gilt generell für Immobilienunternehmen und das kann man schon hinterfragen, warum die den Vorteil haben bei der Gewerbebesteuerung, während andere das eben zahlen. Also von daher ist das durchaus aus meiner Sicht ein valider Punkt.
Okay, aber wenn wir jetzt sagen, also die Mieteinnahmen sind ja sozusagen der Cashflow eines Immobilienunternehmens. Wenn ich jetzt entdecke, dass ich das gerne besteuern möchte, dann verändere ich ja mit einem Federstrich ganz massiv das Business Model von sämtlichen Wohnungsunternehmen und wahrscheinlich auch noch von ein paar privat strukturierten Immobilienbesitzern. Die Frage, die sich stellt, ist, also das sind so diese Ex-Post-Änderungen, die ganzen Unternehmen den Gar ausmachen können, ne? Weil wir reden über die Gewerbesteuer, ist ja jetzt nicht irgendwie eine Steuer, wo wir über 3-4% reden oder so, sondern wir reden über im Bundesdurchschnitt 403, was, ich hab's vergessen. Weißt du, wie groß im Bundesdurchschnitt die Gewerbesteuer ist?
Es gibt ja tatsächlich Hebesätze, deswegen variiert das. Ich müsste auch nochmal nachschauen, aber es ist schon natürlich ein signifikanter Anteil und dein Punkt ist natürlich valide. Sowas kannst du nicht einfach mit dem Federstrich ändern, ne? Also das ginge, wenn man sowas wirklich ändern wollte, dann ginge das eigentlich nur über einen längerfristigen Zeitraum oder zu einem bestimmten Stichtag, zum Beispiel in 5 Jahren oder in 3 Jahren von mir aus oder ähnliches. Aber das hat natürlich enorme Konsequenzen, das ist ganz klar. Also deswegen glaube ich auch nicht, ist das so einfach einzulösen.
Ja, aber so kannst du es ja in Wahrheit auch nicht machen. Das würde ja bedeuten, dass du innerhalb einer Laufzeit, ich meine, die Projekte sind ja alle finanziert über eine gewisse Zeit Und du kannst ja nicht innerhalb der Laufzeiten, die ja eine erhebliche Länge haben, kannst du ja nicht einfach sagen, so im Übrigen nehmen wir da jetzt noch mal eine Gewerbesteuer mit rein. Wie soll sich das darstellen? Wo soll der zusätzliche Erlös herkommen? Damit bist du relativ fix wahrscheinlich bei vielen Unternehmen dicht an oder in der Insolvenz.
Also wir können jetzt über die Praktikabilität reden. Ich finde nur, hier ist durchaus ja ein Punkt. Ne? Und etwas, was wir im Steuersystem nicht unbedingt erklären können. Also warum gibt es diese besondere Ausnahme? Ne? Das ist ähnlich wie mit den Mehrwertsteuersätzen. Das ist ja auch ein System, das sich entwickelt hat, wo man einfach auch fragen muss, warum ist jetzt das eine mit 7% und das andere mit 19% besteuert? Und im Endeffekt, wenn wir es neu denken würden, würden wir wahrscheinlich sagen, ja, das ist Quatsch, machen wir lieber alles ein bisschen geringer und setzen es vielleicht auf 17%. Ja, das würde mehr Sinn machen, als jetzt das Katzenfutter nass mit 7% und das Trockenfutter mit 19% oder ähnliches. Ne? Also solche Stilblüten hat das Ganze, ja. Und das ist jetzt hier im Unternehmenssteuerrecht natürlich auch irgendwo so eine Stilblüte, wo man sagt, naja, wieso hat man diese Regelung, wie kann man das erklären, dass das eine Unternehmen, weil es mit Immobilien was macht, geringer besteuert wird als das Unternehmen, das vielleicht mit Chemie oder mit Metall oder irgendwas arbeitet? Und von daher ist das schon ein Punkt, aber wie gesagt, es ist gar nicht so einfach, sowas dann wieder aufzulösen. Das ist ganz klar, das kannst du nur kontinuierlich vielleicht machen. Aber wie gesagt, ich finde, hier hat man durchaus einen Punkt. Lassen wir es doch da mal stehen.
Ja, okay. Also Stilblüten haben wir ja durchaus im Steuerrecht noch ein paar andere. Das ist ja nicht die einzige. Ich wollte nur darauf hinweisen, also bevor man irgendwie darüber nachdenkt, wie ungerecht das alles ist und so, sollte man sich auch über die Dimensionen im Klaren sein. Das hat, also auf diese Annahme, dass ich als Immobilienunternehmen, Vermögensverwalten keine Gewerbesteuer zahle, fußt eine ganze Industrie in diesem Land. Daran zu wackeln, würde schon einiges ins Wanken bringen. Und über das Thema Mieterhöhung und wie das eigentlich alles wirkt, sprechen wir später noch, aber genau. Lass uns nochmal weiterschauen, was soll sich für Kapitalanleger ändern? Gibt's da auch so einen Hammer?
Ja, jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Hammer, nämlich der Vorschlag ist hier, dass die steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren entfallen soll.
Natürlich.
Natürlich. Das ist das, was ja schon lange diskutiert wird. Außerdem soll bei der Vererbung etwas geändert werden. Das fand ich auch durchaus spannend. Ist tatsächlich so, dass wenn du über 300 Wohnungen vererbst, du in der Regel steuerfrei vererben kannst. Warum? Weil dann das Finanzamt davon ausgeht, dass du ein Wohnungsunternehmen hast und du Betriebsvermögen in der Regel unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei veräußern kannst. Wenn du aber weniger als 300 Wohnungen hast, dann musst du in der Regel die Erbschaftssteuer zahlen. Ist ein interessanter Fakt, ja. Das ist auch so eine Regel, die tatsächlich mal zur Vereinfachung eingeführt wurde. Ich glaube, das Bundesfinanzgericht hat auch schon mal entschieden, eigentlich ist das gar nicht zulässig. Aber die Finanzämter sagen, naja, das macht die Arbeit deutlich leichter. Deswegen gilt diese 300er-Regel im Moment noch. Also da möchte man dran. Aber vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, unser Thema jetzt, der Wegfall der steuerfreien Veräußerung nach 10 Jahren, was natürlich für viele Menschen starker Anreiz auch ist, in Immobilien zu investieren, in Wohnungen zu investieren. Aber die möchte man tatsächlich hier abschaffen.
Ich möchte auch zu diesem, also ich meine, wie kann das sein? Du hast 300 Wohnungen und es wird dann irgendwie steuerfrei vererbt. Was für eine Ungerechtigkeit. Und da war sie wieder, die sozialistische Populismuskeule. Aber der entscheidende Punkt ist ja auch hier die Frage, wie viele Leute betrifft es denn? Also über wie viele Fälle reden wir im Jahr? Ist das wirklich eine so große Anzahl, dass wir sagen, hier machen wir irgendwie, also das wäre ja ein wichtiger Hinzu, also ja, das ist auch wieder eine von diesen, man kann sagen, Stilblüten oder Ungerechtigkeiten oder. Aber trifft es denn so viele oder motiviert es uns nicht eigentlich alle eher, die magische Zahl von 300 Wohnungen zu erreichen? Ich meine, es könnte ja auch ein Anreiz sein zu sagen, liebe Leute, wir müssen viel mehr Leute in die Situation verhelfen, dass sie 300 Wohnungen ihr eigen nennen können. Aber das ist offensichtlich nicht die Blickrichtung. Insofern hast du eine Idee, wie viele Leute es trifft, bevor wir dann nochmal über die 10-jährige Steuerfreiheit bei der Veräußerung reden?
Also tatsächlich nein. Das Problem ist auch, dass gerade bei diesen sehr hohen Vermögen es dann wenig Daten gibt. Also das heißt, man fragt so, naja, was haben denn die mit den 10% höchsten Vermögen, was haben die dann an Nettovermögen? Da gibt es so ein paar Daten, aber ich denke, das betrifft noch die darüber hinausgehen. Ich kann tatsächlich nicht sagen, wie groß diese Zahl ist. Ich werde mal, wenn ich demnächst wieder bei Immocation bin, vielleicht frage ich mal, wie viele da und in den Masterclasses über 300 Immobilien haben. Ich glaube, es sind aber durchaus ein paar, ne? Also das sowas häuft sich schon auf, die da sehr, sehr emsig sind und viel aufbauen, das ist durchaus möglich.
Ja, aber die da emsig sind, und das ist ja genau der Sinn dieser Geschichte, die kann man ja durchaus als Unternehmen klassifizieren. Wenn du 300 Wohnungen hast, dann bist du ein Unternehmen, dann machst du nicht mehr viel anderes, das ist dann kein Hobby mehr. Verstehst du? Also du gehst ja nicht irgendwie morgens irgendwo arbeiten und hast tagsüber dann nichts mehr mit 300 Immobilien zu tun. Das passiert ja schlicht und ergreifend nicht. Das ist so das, was dabei dann immer vergessen wird. Also jemand, der so viele Wohnungen hat, der hat auch schon einen erheblichen Anteil von seiner Zeit da reingesteckt, weil in der Regel fallen 300 Wohnungen jetzt nicht vom Himmel.
Das ist ja vollkommen richtig. Andererseits muss man sagen, naja, es ist halt auch so eine gewisse Stilblüte, ne? 200 Wohnungen, du wirst halt voll versteuert, was das Vererben angeht. 300 Wohnungen, nein. Und ich meine, diese Steuerfreiheit, die war ja mal gedacht, dass du Unternehmen fortführst, ja? Bei Wohnungen, die du als Kapitalanleger hast, könntest du natürlich schon sagen, naja, man kann da auch was verkaufen, wenn man eben die Erbschaftssteuer bezahlen muss und das nicht aus dem Laufenden kann. Das ist ähnlich wie mit dem Aktienportfolio. Ja, also tue ich mich schon auch schwer. Ne?
Ich höre wieder deine Sozialismusneigung daraus. Das ist auch wieder spannend an dieser Stelle. Aufgemerkt, ein kleines Sternchen an. Nein, aber ich verstehe auch, du bist natürlich sauer, dass du mit deinen 200 Wohnungen jetzt noch nicht steuerfrei vererben kannst und noch 100 kaufen musst. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund deiner Frage, oder?
Nein, es geht tatsächlich auch um Steuergerechtigkeit. Ja, also wer mehr hat, soll auch mehr Steuern zahlen. Das gehört dazu. Und es gibt hier einfach Regeln. Und dazu gehört diese 300er Regel auch, die dann dazu führt, dass der mehr hat, eigentlich dann gar nicht mehr an Steuern zahlt. Und das ist schon, das sind so Sachen, die natürlich dann auch zu Verdruss führen. Und wo ich dann schon es richtig finde, dass man sowas auch hinterfragt. Wie können wir das angehen? Macht das Sinn? Und im Endeffekt ist es natürlich schon auch für sehr, sehr reiche Menschen hier eine Möglichkeit, auch Steuern zu umgehen. Ja, ich schichte um im Zweifelsfall vom Aktienportfolio zum Immobilienportfolio. Muss man eben schon hinterfragen, ist das sinnvoll, dass wir solche Regeln schaffen? Und ich würde sagen, naja, nicht unbedingt.
Okay, ich halte nur noch ein, zwei Sätze dagegen. Weil ich finde, du gehst da so lapidar rüber, so wer mehr hat, der soll auch mehr zahlen. Das tun wir ja sowieso. Die mehr haben, die zahlen ja schon mehr. Also schon alleine absolut, weil prozentual von mehr ist.
Bei der Einkommensteuer, ja.
Ja, bei der Einkommensteuer ist das eine, aber wenn ich so die ganzen Anschaffungen rechne, 19% auf Konsum von mehr ist schon absolut auch mehr Steuern, die man zahlt, oder? Also man guckt immer so, ja, der kann sich das leisten, ja, aber der zahlt auch die 19% immer auf alles drauf. Also das ist schon auch noch ein Faktum. Und darüber hinaus, wenn jemand jetzt aus dem Aktiendepot umschichtet in Wohnungen, dann hat er ja überall auch zum Beispiel die Grunderwerbsteuer wieder bezahlt. Also auch da wird ja die Wegelagerei des Staates jetzt irgendwie nicht geringer. Insofern, also auch da fällt denn ja etwas an. Also wenn man denn sozusagen davon profitieren wollte. Gut, okay, ich will es nicht übertreiben, aber so, wir haben so viele Sachen, wo wir einfach drüber gehen und das für so normal halten. Genauso wie du vorhin sagtest, so, ja, dann lass uns lieber ein bisschen senken und sind wir überall bei 7%. Lass uns doch ein bisschen senken und dann sind wir über alles nicht bei 17%, sondern bei 10%. Ich meine jetzt Mehrwertsteuer, weil wir vorhin über Stilbrüten sprechen. Also wir nehmen so vieles als normal hin, von dem ich durchaus finde, wir müssten darüber reden. Gut, man erkennt es, ich habe eine sehr starke SPD-Prägung. Okay, lassen wir das an der Stelle einfach stehen und lass uns nochmal über die steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren, lass uns darüber nochmal sprechen. Wir haben das schon ein paar Mal verteidigt, weil das natürlich in Wahrheit auch ein paar richtig gute Wirkungen hat für den Immobilienmarkt, die immer wieder vergessen werden. Vielleicht müssen wir es an dieser Stelle einfach nochmal wiederholen.
Ja, aber du wirst jetzt gleich erst richtig aus der Butz springen.
Büx heißt das bei uns.
Also es gibt ein paar gute Gründe, ganz klar. Ne? Man kann argumentieren, naja, vieles, was da eben besteuert wird, das ist letztlich auch inflationsgeschuldet. Das heißt, die Inflation wird einfach mitbesteuert, was eben immer problematisch ist. Dazu muss man einfach sagen, und den Vorteil haben wir in den letzten Jahren jetzt erlebt, dadurch, dass du eine steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren hast, hast du eine starke Beruhigung im Markt. Also es hätte durchaus sein können, 2022, die Rahmenbedingungen verschlechtern sich sehr stark, Zinsen sind stark gestiegen etc., dass dann viele Leute Panik bekommen und sagen, ich verkaufe jetzt. Ja, und das kann natürlich dann schnell auch schon mal zu so einer starken Marktkorrektur führen und wäre sicherlich nachteilig gewesen. Die 10-Jahres-Frist hat, glaube ich, schon dazu geführt, dass viele Investoren gesagt haben, okay, ich habe jetzt noch die Immobilie nicht so lange, ich warte jetzt trotzdem, auch wenn möglicherweise die Preise kurzfristig runtergehen können, und verkaufe nicht. Also das sind durchaus Argumente, die dafür sprechen. Ich bin trotzdem so ein bisschen hin und her gerissen und neige dazu zu sagen, naja, auf Dauer werden wir das auch nicht so haben können. Das erste ist einfach Gleichbehandlung. Aktien besteuern wir mittlerweile, die Veräußerungsgewinne, bei Immobilien eben nicht. Das ist sicherlich ein Punkt, wobei man dann auch hinterfragen muss, naja, warum werden Aktien mit der Kapitalertragssteuer besteuert, mit 25%, und Immobilien mit der Einkommensteuer? Das wären dann deutlich mehr, ja, je nach dem, in welcher Steuerprogression du bist, sind das eben deutlich mehr als 40%. Aber das Zweite ist, ich setze mich ja sehr stark auch hier im Podcast für mehr Wohneigentum ein. Und Wohneigentum kriegen wir dadurch, dass wir natürlich die Zugänglichkeit zu Wohneigentum verbessern, zum Beispiel über die Grunderwerbsteuer oder Nachrangdarlehen, haben wir vor kurzem diskutiert. Aber zur Geschichte gehört natürlich auch, die Vermietung ist einfach wesentlich attraktiver gestaltet als die Selbstnutzung, und da spielt eben die steuerfreie Veräußerung auch eine Rolle. Also deswegen würde ich schon sagen, da müssen wir irgendwann dran. Und ich glaube auch tatsächlich, das ist ein Thema, das irgendwann kommen wird. Also von daher bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, und im Sinne der Gleichbehandlung und im Sinne des Level Playing Fields auch für Selbstnutzer ist da schon auch was dran, auch an dieses Thema zu gehen.
Okay, ich springe nicht aus der Büx, versprochen, aber du hast gefragt, warum wir eigentlich Aktiengewinne per Kapitalertragssteuer 25% versteuern. Ich weiß es genau, es war ein unglaublich weiser und richtig guter Finanzminister namens Peer Steinbrück, der das damals eingeführt hat, einfach um sozusagen das Kapital im Land zu halten. Das war damals die Änderung im Steuergesetz. Und darüber hinaus möchte ich die Frage mal andersrum stellen. Warum können wir denn nicht eigentlich das, was für die Immobilien gilt, auch für die Aktien gültig machen? Also warum sagen wir nicht, wenn jemand ein Portfolio lange hält, dann kann er es nach 10 Jahren steuerfrei veräußern? Das wäre doch auch für den Aktienmarkt was total Gutes. Also warum müssen wir die Frage immer so rumstellen, dass Menschen mehr abgeben müssen, weil ja andere auch was abgeben müssen? Warum können wir nicht davon lernen zu sagen, hier ist im Übrigen eine Befreiung richtig und notwendig oder sogar auch sinnvoll? Und das machen wir in anderen Zusammenhängen auch, weil die Leute sollen ja auch durchaus mehr und mehr für ihr Alter vorsorgen, und die sollen auf eigenen Beinen stehen und eigene Säulen für die Rente aufbauen und so. Warum muss man es denn immer irgendwie noch wegbesteuern? Das macht ja gar nicht so richtig viel Sinn. Also wer da irgendwie so nachhaltig lebt und unterwegs ist, dass er ein langlebiges Aktiendepot hat, der soll das doch bitte auch nach 10 Jahren steuerfrei veräußern können. Wir haben ja auch, also das ist doch eigentlich die sinnvollere Variante. So, das ist aber das, was ich meine. So, wenn wir an Steuern denken, dann denken wir immer so, die müssen auch noch was abgeben. Nee. Völlig falsche Richtung. Ich verstehe zwar, dass die Grünen, nachdem die jetzt irgendwie ganz massiv auf die Energiepreise gedrückt haben mit ihrer etwas merkwürdigen Energiepolitik und jetzt irgendwie die Erlösmodelle in der Industrie kaputt machen, darüber nachdenken, was kann denn nicht hier weg? Und das sind natürlich Immobilien, sagt ja schon der Name, ne? Immobil, weil es nicht weg kann, also können wir das jetzt heftig besteuern. Aber das ist schon auch nicht eine richtig kluge Idee, oder?
Also klar, das hat auch alles Konsequenzen, wie mit den Wohnungsunternehmen und Ähnlichem, und Steuern tun natürlich immer auch weh. Aber ich glaube, wir müssen schon, was wir eigentlich alle wollen, ist ja ein faireres und einfacheres Steuersystem. Ja, und wir müssen einfach feststellen, dass wir dazu eben auch manche Positionen vielleicht auch überdenken müssen. Natürlich ist immer noch die Gefahr, dass die Steuern einfach nur erhöht werden, ja, dass es keinen Ausgleich gibt, dass es keine Vorteile gibt. Aber tatsächlich ist das ja ein Thema, was eben nicht nur die Grünen ja auch schon angegangen sind. Es gab schon vor der letzten Bundestagswahl, gab es ein großes Steuerpapier, unter anderem mit Clemens Fuß vom IFO-Institut, die dann auch gesagt haben, naja, wir müssen eigentlich solche Dinge auch angehen, weil es natürlich auch eine gewisse Verlagerung in den Immobiliensektor gibt. Und ich halte es auch nicht für gut, dass immer Investoren vor allen Dingen auf Steuern schauen, ne? Sondern es geht natürlich vor allen Dingen um die Perspektiven. Die Perspektiven sind auch so gut im Immobilienmarkt. Aber die steuerfreie Veräußerung, gerade in Kombination mit Abschreibungen, und wir haben jetzt auch wieder Sonderabschreibungen, hat natürlich schon zur Folge, dass da sehr viel auch steuerlich induzierte Investitionen entstehen. Also darüber muss man schon nachdenken. Auch das ist aber ein Thema, was nicht so einfach sich abschaffen lässt. Das muss man auch sehen und vor allen Dingen nicht rückwirkend. Also das ist auch eher was, was die Zukunft betrifft. Und ich glaube, gerade auch mit Blick auf dieses Inflationsthema, einen gewissen Ausgleich muss es geben. Also entweder niedrigeren Steuersatz oder ein Freibetrag oder ähnliches. Das wird man nicht ganz wegschaffen können. Und es ist ja auch so eine Grenze, die so eine Fallbezogenheit hat, ne? Wir hatten das gerade mit den 300. Hier geht es ja um die 3. Wenn du mehr als 3 Objekte innerhalb von 10 Jahren verkaufst, bist du Gewerbetreibender. Dann bist du wieder voll steuerpflichtig. Auch das ist ja etwas, was nicht unbedingt Sinn macht. Also da so eine gewisse Gleichheit zu schaffen, ist durchaus sinnvoll.
Die Gleichheit, da waren wir wieder bei dem seriellen Bauen und dass alles gleich aussehen soll. Jetzt sollen wir auch noch. Nein, aber also das, was mich auch umtreibt, ist das Thema. Wir reden ja immer nur über die Bemessungsgrundlagen und wo können wir noch mehr Steuern einnehmen und der Staat hat keine Mittel und so. Das, was mir sehr fehlt, und wir kommen gleich nochmal zu den Share Deals und irgendwie, wie sich das auf die Miete auswirkt, möglicherweise, wenn man über Steuererhöhungen redet. Aber das, was mir sehr fehlt in solchen Momenten, ist, dass wir auch mal über Steuerverwendung reden. Wir reden immer nur einseitig darüber, wo abkassiert werden kann, wo geschröpft wird. Und über die Effizienz und die Steuerverwendung verlieren diese Papiere immer überhaupt kein Wort. Und ich finde das eine unfassbare Ungleichheit. Und wenn du sagst, da entsteht Frust darüber, weil es ungerecht ist, wenn ich einen Dienstleister habe und ich betrachte meine Steuer ein wenig als Dienstleistungsabgabe an den Staat dafür, dass er Dienst an demjenigen tut, der hier ja auch unternehmerisch tätig ist und an denjenigen, der hier Steuerzahlen tätig ist, wie Infrastruktur, Bildung und so weiter. Von mir aus noch irgendwie Gesundheitsinfrastruktur oder so. So, aber ich würde doch gerne mal über das Thema Steuerverwendung nachdenken und das fehlt mir hier wieder mal vollständig. Es geht nur um die Gerechtigkeit, dass alle mehr zahlen, aber nicht so sehr darüber, dass man jetzt auch mal darüber spricht. Wofür benutzt ihr es eigentlich? Wofür braucht ihr so viel Kohle? Ihr habt Rekordeinnahmen. Es gab noch nie so viel Steueraufkommen wie im letzten Jahr und trotzdem kommt ihr nicht hin. Ihr denkt schon wieder über neues Abknapsen von irgendwas nach. Das doch.
Also ich habe nichts von den Steuereinnahmen. Natürlich, du kannst. Also ich glaube, du musst an allen Ebenen diese Diskussion führen. Ja, natürlich musst du über die Steuereinnahmen sprechen, aber natürlich auch über die Steuerausgaben. Das ist ganz klar. Über die Effizienz staatlichen Handelns, das gehört alles dazu. Aber du kannst das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ja, also ich glaube schon,
Ist ja auch
dass
viel einfacher, darüber nachzudenken, wo man wieder abkassieren kann, als darüber nachzudenken, wo man vielleicht besser arbeiten kann. Das ist ja anstrengend. Das eine ist anstrengend, das andere ist abkassieren.
Es gibt ja genug Politiker, die vor allen Dingen Ausgabevorschläge haben, und dann wird immer gesagt, naja, wir müssen auch mal denken, wo soll das Geld denn herkommen? Und hier wird darüber nachgedacht, wo kriegt man das Geld her? Also von daher finde ich das jetzt nicht per se problematisch und dass man dann eben gerade Ausnahmen in den Blick nimmt.
Ich würde dem Ganzen noch eine Frage hinzustellen, nämlich, wo ist denn das vorhandene Geld eigentlich hin? Also, weißt du, wenn so viele über Aufgaben reden, dann reden einige darüber, wo soll es denn herkommen? Und dann stelle ich aber nochmal die dritte Frage, da war doch so viel, wo ist denn das eigentlich geblieben? Egal, lass uns nochmal ganz kurz reinschauen in die anderen Vorschläge. Da gibt es ja noch was zum Thema Share Deal, nämlich welche Vorschläge?
Naja, es gibt eigentlich einen konkreten Vorschlag. Heute ist es ja so, wenn du weniger als 90% eines Unternehmens kaufst, eines Immobilienunternehmens, dann bist du in der Regel von der Grunderwerbsteuer befreit. Deswegen werden ja häufig dann eben Anteile gekauft, also die Shares quasi. Und da möchte man ran. Der Vorschlag ist hier, dass man auf eine anteilige Besteuerung geht. Das heißt, wenn du 85% eines Immobilienunternehmens kaufst, dann musst du 85% Grunderwerbsteuer darauf bezahlen. Beziehungsweise wenn du 10% eben an einem Immobilienunternehmen kaufst, dann 10%. Das ist hier die Lösung, die angegangen wird. Auch da sage ich, okay, das ist das Grundproblem, das haben wir auch schon mal an anderer Stelle gemacht, ist einfach, wir haben einen Unterschied in der Besteuerung von Unternehmenstransaktionen und von Einzelinvestitionen, also dem Kauf einer Immobilie. Unternehmen, da fällt grundsätzlich eigentlich keine Transaktionssteuer an. Der bessere Weg ist natürlich auch hier, insgesamt die Steuerlast auch zu reduzieren. Wir müssen an die Grunderwerbsteuer ran. Aber es ist natürlich schon eine gewisse Problematik. Und ich würde sagen, es gibt in anderen Ländern da vielleicht bessere Regelungen. In Frankreich ist es so, wenn ein Unternehmen eben zu 60% aus Unternehmen besteht, dann wird Grunderwerbsteuer fällig. Ansonsten eben nicht. Das wäre eine klare Regelung. Aber ich glaube, dass die Share Deals, dass man da rangeht, das ist, glaube ich, ein Thema, was auch relativ klar ist, weil das vielen einfach nicht klar ist, warum es hier so Unterschiede gibt. Und da gibt es natürlich auch Gestaltungsmöglichkeiten. Du hast vorhin gesagt, naja, wer die 300, an irgendeiner Stelle hast du auch gesagt, naja, wenn man umschichtet, muss man ja auch Grunderwerbsteuer zahlen. Aber das ist natürlich gerade so, wenn du 30 Immobilien kaufst, dann gestaltest du das in der Regel auch so, dass du eben ein Unternehmen kaufst und nicht die 30 Immobilien einzeln, und dann wird eben auch im Moment keine Grunderwerbsteuer fällig. Das ist schon auch eine gefühlte Ungerechtigkeit. Also auch da, denke ich, ist da ein gewisser Punkt dahinter.
Okay, zum Thema Steuergestaltung bei speziell diesem Fall. Dann müsste ja aber das Unternehmen, das ich kaufen will, schon existieren. Wenn ich das erst gestalten will im Sinne von, das ist jetzt ein Unternehmen, dann ist in dem Verschieben von Privatbesitz ins Unternehmen auch wieder Grunderwerbsteuer fällig. Also insofern, diese Share-Deal-Geschichte ist eine Anomalie, brauchen wir nicht drüber reden, so, aber du könntest da nicht so ohne weiteres 30 Wohnungen jetzt als Paket und Unternehmen kaufen, ohne dass es vorher nicht schon so strukturiert war. Weiß ich zufällig genau.
Genau, und deshalb beschäftigen ja gerade viele Leute, die so ein Vermögen haben, dann auch viele Steuerberater, die dann solche Fallstricke lösen. Und auch das ist natürlich keine effiziente Verwendung eigentlich. Ja. Also wir leben ja in einer Welt der Ausnahmen und Extraregelungen, und oftmals geht es gar nicht so sehr darum, die wirtschaftlich beste Lösung zu finden, sondern die steuerlich beste Lösung zu finden. Also auch das ist im Sinne der Effizienz nicht gerade förderlich.
Ja. Ich lasse das mal so stehen. Das deutsche Steuergesetz ist sowieso in Wahrheit schon ein echter Hammer. Du hast völlig recht. Man kann es eigentlich gar nicht richtig machen, ohne dass man nicht irgendeine Ausnahme nicht sieht, die möglicherweise hier Gültigkeit hat oder so. Lassen wir das. Aber nun zum Schluss noch eine Frage. Wir sind doch sehr ausschweifend geworden in dieser etwas kurzen Steuerkeulennummer. Nämlich die Frage, wir sprechen darüber, dass Wohnungsunternehmen besteuert werden. Wohnungsunternehmer, Wohnungseigentümer, wie auch immer. Es geht darum, dass hier eine Bemessungsgrundlage geschaffen wird von Menschen, die Wohnraum zur Verfügung stellen, oder Unternehmen, die Wohnraum zur Verfügung stellen. Und dann ist natürlich die Frage, ist am Ende nicht immer eine Erhöhung der Steuer auch gleichzeitig eine Erhöhung der Miete? Weil irgendwo muss es herkommen. Ich hatte ganz am Eingang schon gesagt, so eine Projektfinanzierung, die fußt darauf, dass ich halt einen bestimmte Einnahme habe. Und wenn ich jetzt sage, ich brauche im Übrigen mit einem Schlag den Hebesatz X mehr für die Unternehmensbesteuerung, dann ist das ja nichts, also die Gewerbesteuer, dann ist das ja nichts, was einfach so vom Himmel fällt, sondern irgendwie muss es bezahlt werden. Und das Erlösmodell ist der Mieter, also wie voran. So, also dann wird es am Ende zu einer gewaltigen Mieterhöhung führen, korrekt?
Ja, es ist letztlich eine Frage der Überwälzung. Ja, und die Überwälzung hängt wieder davon ab, wie ist das auch in der Angebotssituation. Und klar, wenn du das jetzt in der aktuellen Situation machst, Mietwohnungsmärkte sind ohnehin äußerst angespannt, kann das natürlich schnell dazu führen, dass man eben die Mieten noch stärker erhöht, Neuvertragsmietensituation sich erhöht. Also das ist letztlich ein ganz elementarer Effekt. Die Frage ist dann, wie macht man das dann am geschicktesten? Also ich würde tatsächlich sagen, gerade dieses Thema mit den Wohnungsunternehmen ist natürlich schwierig, ja. Und ich glaube auch, viele Wohnungsunternehmen haben ja ohnehin auch das Problem, sie müssen ja sanieren. Wenn man ihnen da jetzt Mittel entzieht, wird es schwieriger. Man müsste dann vielleicht auf einen Weg gehen, okay, dass man das quasi erstattet in Form von Sanierungsprämien oder Ähnlichem, damit man da nicht zu starke Effekte auslöst. Aber das Problem mit den Mietern bleibt natürlich. Das ist ein ganz klares Thema. Bei dem Thema steuerfreie Veräußerung, also wie gesagt, ich bin gespannt, ne? Wir haben das bei der letzten Koalition war es schon im Sondierungspapier. Ich denke, über kurz oder lang wird das kommen. Ich würde dann ja sagen, also man sollte das zumindest so nutzen, dass damit nochmal ordentlich Investitionen ausgelöst werden. Und das könnte man zum Beispiel, indem man eine Stichtagslösung fällt, ne, und sagt, okay, ab 1.1.2027, alles, was dann gekauft wird und neu gebaut wird, unterliegt eben dieser Besteuerung. Das könnte natürlich nochmal so einen Vorzieheffekt auslösen, ja, und damit eben das Angebot auch steigern und diesen Effekt etwas reduzieren. Aber im Endeffekt hast du natürlich recht, es geht irgendwo dann auch zulasten nicht nur der Vermieter, sondern der Mieter, wie die Aufteilung dann tatsächlich ist. Das müsste man sehen. Es würde aber insgesamt damit auch natürlich höhere Anreize für selbstgenutzte Eigentum setzen. Auch das ist sicherlich ein Punkt, den man mitdenken muss. Also schwierige Effekte. Deswegen, ich glaube, die Diskussionen da werden noch spannend sein. Und das wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir über Besteuerung und über Besteuerungsvorschläge hier diskutieren. Und es ist ja auch schön, dass wir mal so kontrovers in die Diskussion gehen. Macht's ja auch mal lebendig. Noch lebendiger.
Noch lebendiger, genau. Also ich genau. Du hast es schon gesagt, die Frage der Überwälzung am Ende, glaube ich, ist es sehr eindeutig. Steuern sind Kosten aus der Sicht eines Unternehmens oder aus der Sicht einer Anschaffung einer Immobilie. Insofern am Ende wird es das Erlösmodell bringen müssen und das Erlösmodell ist immer der Mietvertrag. Also jeder, der versucht, das wegzudiskutieren, der ist dann nur so halb aufrichtig. In diesem Sinne, Michael, ich danke dir herzlich für deine Ideen zur Steuergerechtigkeit. Ich danke dir da draußen für dein Interesse, für den Fall, dass du noch eine Frage hast, die wir jetzt hier nicht besprochen haben. Bitte schreib mir gerne eine E-Mail. Die E-Mail findest du unten in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, genieß diesen wunderbaren Herbst und das noch paar güldene Wetter. Ansonsten, kleiner Werbeblock für mein Unternehmen. Ihr könnt bei uns Padel-Tennis spielen. Irgendwie, wenn es draußen regnet, kommt rein in die Halle und spielt Padel. Das ist ein Riesenspaß. Und ich überlege mir, ob es für Einzelanlagehörer nicht sogar einen Rabatt gibt. Schreibt mich an, wenn ihr Bock habt, bei uns zu zocken. Dann kriegt ihr auf jeden Fall eine Vergünstigung. So viel kann ich versprechen. Und es ist mehr als 15%, also schreibt mich an. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, genießt den Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.